Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Luisa Mayer. Einen schönen guten Morgen. Wie gut gelingt oder gelingt auch nicht die Aufarbeitung des massenhaften sexuellen Missbrauchs in den Kirchen? Diese Frage kann man versuchen, mit Studien zu beantworten, mit journalistischen Berichten oder mit einem Theaterstück. Diesen Versuch wagt gerade ein Ensemble aus Niedersachsen. Das ist ein Thema bei uns heute in den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Außerdem Apostel Paulus in Jogginghose. Das zeigt ein Gemälde eines algerischen Künstlers. Es hängt in der Pariser Kirche Saint-Eustache, die sich vor allem zeitgenössischer Kunst widmet. Und heute ist das jesidische Neujahrsfest, ein religiöses Fest. Es erinnert daran, wie der oft als Pfau dargestellte Engel Tausi Melek nach jesidischem Glauben die Welt erschaffen hat, aus einem Ei. Seit Jahren kommen immer wieder neue Fälle von sexualisierter Gewalt in den Kirchen ans Tageslicht. Auch wenn die Kirchen sich dagegen oft gesträubt haben, Aufarbeitung behindert oder vertuscht haben. Wenn man davon liest oder hört, kann es oft schwierig sein, dieses Thema emotional an sich ranzulassen, die Dimension zu begreifen, nachzufühlen, wie es den Betroffenen ergangen ist. Mit dem Missbrauch in all seiner Abscheulichkeit beschäftigt sich jetzt ein Theaterstück. Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert. Vom Ensemble Theater für Niedersachsen. Das Theaterstück soll schwer erträglich sein, es soll verstören. Und Achtung, auch im Beitrag, der gleich läuft, ist am Anfang eine sehr genaue Schilderung von sexualisierter Gewalt zu hören. Passen Sie also auf sich auf und auf diejenigen, die vielleicht gerade mit Ihnen Radio hören. Im Vorfeld der Aufführung hat die Kieler Regisseurin Ayla Yeginer zusammen mit Studierenden der Universität umfassend recherchiert. Sie verwendet authentische Texte von Betroffenen sexualisierter Gewalt. Andrea Schwietzer hat sich das Stück angesehen.
Berichte von Betroffenen. Vorgetragen von einem 7-köpfigen Ensemble, Männer, Frauen, in wechselnden Rollen, schwarz gekleidet. Kaum auszuhalten ist das, was da erzählt wird.
Es ist Nacht, ich bin in einem Zimmer. Er liegt total nackt auf einem Bett. Er weist mich an, ihn am Bauch zu küssen und hält meine Hand fest und masturbiert mit meiner Hand.
Die Beschreibungen sind grauenvoll, verstörend. Sie basieren auf etlichen Berichten, Dokumenten, Artikeln und sind vor allem in Zusammenarbeit mit Betroffenen entstanden. Vorlage sind auch verschiedene echte Fälle. Etwa der Skandal um sexualisierte Gewalt im Bistum Hildesheim während der Amtszeit von Bischof Heinrich Maria Janssen oder Übergriffe bei Kinder- und Jugendfreizeiten auf Ameland. Hinzu kommen die bekannten Ergebnisse der Studien, die von der katholischen und der evangelischen Kirche in Deutschland in Auftrag gegeben wurden und die belegen, wie Täter systematisch gedeckt wurden und mit welcher Arroganz und Respektlosigkeit die Betroffenen abgewatscht werden.
Sagen Sie nichts, Sie sind der, der nochmal eine Mail geschrieben hat?
Ja, ich wurde missbraucht.
Ja, genau. Es tut uns leid, wir entschuldigen uns für vergangene Unannehmlichkeiten, aber... Wir sind nun tätig geworden. Der Beschuldigte darf die Messe nicht mehr lesen.
Er darf die Messe nicht mehr lesen?
Ja, die Messe nicht mehr lesen zu dürfen, das ist das Schlimmste, was einem Pfarrer passieren kann.
Aber ich wurde
missbraucht. Ja, ich weiß. Aber was erwarten Sie denn?
Absurd und abscheulich. Dokumentartheater, das wehtut.
Schwere Kost. Sehr schwere Kost.
Ich glaube, es ist richtig, auch das so zu thematisieren und auch in die breite Öffentlichkeit zu tragen, um das wirklich auch bewusst zu machen.
Und dann ist das auch immer so ein bisschen die Frage, wie gehe ich auch weiter mit der Kirche um?
Als ich den Namen Ameland hörte, fiel mir ein, dass ich da über die evangelische Kirche zur Kinderverschickung hinkam und habe zu meinem Mann gesagt, ich habe Glück gehabt.
Man ist entsetzt, wirklich. Es wird mir noch länger etwas Kopfschmerzen machen, das Thema.
Wer Gesprächsbedarf hat, kann sich im Foyer an die betroffenen Stelle Hildesheim wenden und an Leuchtzeichen, eine spezialisierte Fachberatungsstelle, die unabhängig von der Kirche arbeitet. In der Pause ist Zeit dafür. Außerdem gibt es da die Möglichkeit, sich vorzeitig zu verabschieden. Gehen Sie auch nach Hause? Fragt eine Theaterbesucherin, der die Konfrontation mit dem Thema zu viel ist. Nein, wir bleiben. Die TheatermacherInnen wissen natürlich um die Wucht des Abends. Auch für sie ist der Stoff schwer verdaulich, erzählt Schauspieler Martin Schwartengräber.
Ich muss auch sagen, 6 Wochen proben und jeden Tag sich mit diesen Texten beschäftigen, zu Hause sitzen, die auswendig lernen, immer wieder und wieder und wieder. Das war eine ganz große Herausforderung und es war aber klar, dass man nicht so tun kann, als seien wir Betroffene. Und das hat dazu geführt, dass wir versucht haben, uns sozusagen als Schauspieler sehr zurückzunehmen und sehr die Geschichten, die Texte in den Vordergrund zu stellen.
Bloß keine Figuren entwickeln, bloß nicht spielen wollen. Dafür gibt es im Stück Platz für persönliche Gefühle, sagt Martin Schwartengräber.
Ich hatte das große Glück, dass quasi die Wut, die ich hatte und immer noch habe, dass die sozusagen aufgegriffen worden ist. Es ist ja eine Stückentwicklung und im Laufe des Abends sozusagen dann den Raum dafür hatte.
Wer aber übernimmt Verantwortung dafür, was aus den Kindern geworden ist? Die Kirche jedenfalls nicht! Ich komme mir vor wie ein dummes Schaf, das den falschen Hirten gefolgt ist.
Einige szenische Passagen gibt es dann doch. Zum Beispiel entspinnt sich eine Diskussion zwischen Journalistin, Jurist, Wissenschaftlerin und Politiker. Erst später setzt sich ein Betroffener dazu, kommt allerdings kaum zu Wort. Es gibt eine Quizshow, in der Kirchenmänner mit Fragen konfrontiert werden, die sie nicht beantworten können oder wollen. Und Petrus streitet sich mit dem Teufel darum, wer die Täter, die Priester, Diakone und Ordensbrüder nach ihrem Tod aufnehmen muss. Sie sind ja doch Geweihte Gottes.
Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Dann führe mich doch verdammt nochmal zu deinen scheißgrünen Auen!
Dem Stück ist eine ausführliche Recherche von Regisseurin Ayla Yegina und Studierenden der Uni Hildesheim vorausgegangen. Vor allem haben sie den Betroffenen und Co-Betroffenen, also Ehefrauen, Kindern, Eltern und Freunden, zugehört. Im Stück wird Raum geschaffen für ihre Erlebnisse. Mit Karl Hauke eröffnet ein Betroffener sogar den Abend und erzählt von seinen erschütternden Erlebnissen. Das Publikum ist aufgefordert, die Wahrheit auszuhalten, sie weiterzutragen, laut zu werden. Ein dringender, so wichtiger Appell.
Andrea Schwietzer berichtete über das Theaterstück »Der Weg zur Hölle ist mit guten Absichten gepflastert«. Es wird noch bis Juni in verschiedenen Städten in Niedersachsen aufgeführt, etwa in Hildesheim und Nienburg. Der amerikanische Künstler Keith Haring ist bekannt für seine knallbunten Figuren. Mit Strichen rund um die Körper, als würden sie leuchten. Eins seiner Werke, aber eins ganz ohne Farben, hängt in einer Kirche in Paris. Und zwar in Saint-Eustache, der zweitgrößten Kirche von Paris nach Notre-Dame. Sie hat gerade erst ihr 800-jähriges Bestehen gefeiert. Und was diese Kirche im Herzen von Paris so besonders macht, ist ihr Interesse für zeitgenössische Kunst. Ein neueres, fotorealistisches Werk stammt von einem jungen Künstler aus Algerien. Es stellt den Apostel Paulus dar, aber auf eine ganz ungewöhnliche Weise. Er trägt eine Jogginghose. Bettina Kaps hat den Künstler gefragt, wie er darauf gekommen ist. Und natürlich hat sie die Kirche besucht und sich die Kunstwerke angesehen.
Eine Seitenkapelle der Kirche Saint-Eustache. Gemeindepfarrer Yves Trochery zeigt auf einen dreiteiligen Flügelaltar. Die Oberfläche ist vollständig aus Weißgold. Darein ist ein strahlendes Baby geritzt, darüber ein Herz und ein Kreuz. Außerdem sind Engel und Menschenmengen zu erkennen. Das Leben Christi, so der Titel, ist die letzte Arbeit von Keith Haring. Der Pop-Art-Künstler ist 1990 an AIDS gestorben.
Dieses Werk berührt mich zutiefst. Wir sehen hier Geburt und Tod und in der Mitte ein Herz als Zeichen der Liebe zwischen Vater und Sohn. Keith Haring hat das Mysterium der Menschwerdung Christi abgebildet. Viele Gläubige beten vor diesem Altar und stellen Kerzen auf. Das Kunstwerk hängt in Saint-Eustache, weil sich unsere Gemeinde in den 1990er Jahren stark für AIDS-Kranke engagiert hat.
Das Interesse an Künstlern und der Kunst von heute gehört zur Identität der Kirche. Das sei sie schon ihrer Lage im Pariser Hallenviertel schuldig, meint Trocherie. Im Umkreis liegen unzählige Museen.
Das Jeu de Paume, die Orangerie, der Louvre, die Sammlung Pinault, das Centre Pompidou, das Picasso-Museum. Wo sonst gibt es so viele Kunstwerke auf so engem Raum? Um die Gemeindemitglieder zu überzeugen, sage ich oft, Kunst gehört zum Leben dazu. Ohne Kunst gäbe es keine Menschheit.
Geografisch betrachtet gibt es noch eine Besonderheit. Das Hallenviertel ist der wichtigste Knotenpunkt von Paris. Durch das geöffnete Seitenportal der Kirche fällt der Blick auf einen Platz, wo Mädchen und Jungen Skateboard fahren. Eine Treppe führt hinunter zum riesigen Umsteigebahnhof Châtelet-Léal mit seinem weitläufigen Einkaufszentrum. 150.000 Menschen gehen dort täglich ein und aus. Vor allem für junge Leute aus den Banlieues sind die Hallen mit ihren Plätzen und Gärten ein beliebter Treffpunkt. Der Pfarrer möchte, dass Saint-Eustache Passanten anzieht und somit auch Menschen neugierig macht, die sonst nie oder selten in eine Kirche gehen. Öffnung nach außen. Diesen Zweck soll auch ein Preis für Studentinnen und Studenten der Pariser Kunstakademie erfüllen, den Trocherie zusammen mit einer Stiftung zur Kunstförderung geschaffen hat. Erster Gewinner war der Maler Devadi Adjab. Er und seine Mitbrüder machten die zeitgenössischen Kunstwerke in Saint-Eustache oft zum Thema ihrer Predigten, sagt der Pfarrer, während er zum Haupteingang geht, der nach zweijähriger Restaurierung wieder geöffnet ist. Die beiden Vorhallen sind 15 Meter hoch und kahl. Über den Türen zum Innenraum sind leichte Vertiefungen erkennbar. Dort hingen zuvor Gemälde aus dem 17. Jahrhundert. Yves Trocherie ist so beeindruckt von Ajabs Malerei, dass er den Künstler um zwei Bilder für diesen prominenten Platz gebeten hat. Der 31-Jährige hat sein Atelier in Aubervilliers, einer Banlieue nördlich von Paris. Mit einem Auftrag von der Kirche habe er nicht gerechnet, sagt Devadi Adjab, zumal er Algerier und Muslim ist. Mit dem Christentum war er zunächst nur über die Kunstgeschichte in Berührung gekommen. Aber schon für seine erste Ausstellung in Saint-Eustache hat er sich eingehend mit der katholischen Religion beschäftigt und auch in der Bibel gelesen. Für die Bilder in den Eingangshallen haben er und Pfarrer Trocherie schnell ein Thema gefunden: die Bekehrung des Saulus zum Paulus. Ein Klassiker also: Michelangelo, Peter Bruegel, Caravaggio. Viele alte Meister haben dieses Motiv gemalt.
Die Frage war, wie löse ich mich davon? Wir leben heute in einer anderen Epoche, deshalb musste ich einen ganz neuen Blick auf das Thema werfen. Das war schwierig.
Das Ergebnis lehnt an der Wand. Auf zwei großen Gemälden ist ein und dieselbe Person zu sehen. Weißes T-Shirt, Jogginghose, einmal ist sie rot, einmal pink. Der Mann liegt rücklings, wie verrenkt auf Treppenstufen. Einmal hält er die Arme vor das Gesicht, um sich vor grellem Licht zu schützen. Dann streckt er sie bereitwillig in die Höhe. Die offenbar geblendeten Augen sind geschlossen. Das Pferd, Kennzeichen der berühmten alten Paulusgemälde, hat Adjab bewusst weggelassen. Stattdessen...
Zwei Stufen und ein Stück Mauer. Ich habe ein Element der Architektur von Saint-Eustache verwendet. Warum eine Jogginghose? Weil sie heute alltäglich ist und praktisch. Paulus ist doch auf der Reise nach Damaskus. Ich habe mich oft gefragt, wie werden die Gläubigen die Bilder aufnehmen? Was könnte sie verletzen? Und wie können sie sich in die Gemälde hineindenken?
Bei seiner ersten Vernissage in Saint-Eustache habe er zwei Reaktionen bekommen. Eine Frau habe ihm vorgeworfen, dass seine Figuren geradezu besessen seien, wie in einem Horrorfilm, und nicht in eine Kirche gehörten. Eine andere Frau habe gesagt, es sei ihm gelungen, den Glauben darzustellen. Eine dritte Reaktion kam von seinen Eltern, die in Algerien leben.
Parce que c'est des gens très croyants qui ont vraiment la foi et que la religion pour eux c'est quelque chose de très important.
Es sind tiefgläubige Menschen. Ich habe ihnen erklärt, dass man kein Christ sein muss, um in einer Kirche auszustellen, und dass die bildliche Darstellung im Katholizismus sehr wichtig ist.
Confession chrétienne.
Ils ont un peu eu peur qu'on puisse vous convertir.
Exactement, bah c'est leur crainte à eux, oui.
Ja, sie hatten Angst, ich müsse zunächst konvertieren.
Donc bien sûr, oui.
Zurück in die Vorhalle der Kirche Saint-Eustache, wo die neuen Bilder bald aufgehängt werden sollen. Pfarrer Yves Trochery ist überzeugt, dass die Werke eine religiöse Botschaft vermitteln werden.
En fait, la conversion qu'a vécu Saint-Paul, dans mon idée, c'est ce que j'ai dit donc à Dewadi.
Die Bekehrung, wie sie der heilige Paulus erlebt hat, dieses Erlebnis richtet sich an jeden Menschen, der diese Kirche betritt. Die Gemälde sind sehr realistisch. Paulus trägt moderne Kleider. Caravaggio hat die Menschen auch in Kleidern seiner Zeit gemalt. Das zeigt, dass die Frauen und Männer von heute gemeint sind.
Vous prenez Caravaggio, il peint ces personnages avec les vêtements du temps. Et c'est pour montrer aussi que ça concerne les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
Yves Trochery ist stolz, dass seine Kirche nun einen Auftrag für ein Kunstwerk angestoßen hat. Bezahlen kann es die Gemeinde allerdings nicht. Woher das Geld kommt, das verraten er und der Künstler vorerst nicht.
Bettina Kaps über zeitgenössische Kunst in der Pariser Kirche Saint-Eustache. Tausend Jesidinnen und Jesiden leben schätzungsweise in Deutschland. Sie sind eine der größten religiösen Minderheiten hier. Heute ist für sie ein wichtiger Feiertag, das Neujahrsfest. Das hat auch eine religiöse Bedeutung. Es erinnert an die Erschaffung der Welt aus einem Ei. Und gefeiert wird das Neujahrsfest darum mit etwas, das auch Christinnen und Christen bekannt sein dürfte, mit bemalten Eiern. Weil das jesidische Neujahrsfest ja auch zeitlich in die Nähe des christlichen Ostern fällt, hat sich mein Kollege Christian Röther gefragt, lassen sich mit bemalten Eiern, jesidischen und christlichen, vielleicht Brücken zwischen den Religionen schlagen? Und dabei hat er auch eine eindeutige jesidische Antwort auf eine philosophische Frage gefunden.
Im Anfang war das Ei, nicht die Henne. So berichten es zumindest viele alte Schöpfungsmythen, in denen die Erde aus einem Ei geschaffen wird, so auch im Jesidentum.
Das Ei symbolisiert die Welt und das Färben der Eier geht darauf zurück, dass man sagt, dass die Welt eigentlich bunt ist.
Azad Onal lebt in Göttingen und engagiert sich in der dortigen Gemeinde der Jesiden, beziehungsweise der Esiden, wie sich die Gläubigen oft selbst nennen. Azad Onal ist zwar nicht religiös, es ist ihm aber trotzdem wichtig, die religiösen Feste zu feiern, wie das Neujahrsfest. Es erinnert an die Schöpfung der Welt aus einem Ei. Deshalb spielen hartgekochte und bunt bemalte Eier bei dem Fest eine wichtige Rolle.
Der eine hält das eine Ei fest, sein eigenes, dann kommt ein anderer und dann werden die Eier mit dem Kopf am Kopf geschlagen. Und wessen Ei natürlich kaputt geht, der muss mit diesem Ei dann rausrücken und sich ein neues Ei holen.
Diesen Brauch kennt auch der Religions- und Kulturwissenschaftler Thorsten Wettig. Er hat seine Doktorarbeit über Jesiden in Deutschland geschrieben.
Derjenige, der bei dem Spiel verliert, hat sozusagen Unglück für das Jahr. Ist natürlich nur ein Spiel und man nimmt es nicht so ernst. Die Idee dahinter ist aber daran zu erinnern, dass eben die gefrorene Welt, die die Form eines Eis hatte, zerbrochen ist an dem Tag. Und das Aneinanderschlagen von Eiern erinnert an das Zerbersten der Eisdecke um die Erde.
Das kleine Spiel mit den Eiern symbolisiert also den Akt der Schöpfung. Am jesidischen Neujahrsfest beginnt nämlich nicht nur das neue Jahr, sondern an diesem Tag soll einst auch die Welt erschaffen worden sein.
Und zwar hat Gott die Erde als ein gefrorenes Ei geschaffen, der Vorstellung nach, und hat dann seinen Erzengel Tausi Melek auf dieses Ei gesetzt, um es zu zerbrechen.
Tausi Melek, übersetzt heißt das der Engel Pfau. Entsprechend wird er auch als ein Pfau dargestellt. Im jesidischen Glauben hat Tausi Melek nicht nur der Erde aus dem Ei geholfen, sondern sie auch sogleich prachtvoll erblühen lassen.
An das Schmücken der Erde wird mit den bemalten Eiern erinnert. Die sollen eben daran erinnern, dass einst der Erzengel Tausi Melek die Erde für die Menschen geschmückt hat.
Und zwar an einem Mittwoch. Deshalb wird das Neujahrsfest im Jesidentum Chashesh Masor genannt. Aus dem Kurdischen übersetzt bedeutet das der rote Mittwoch. Warum rot? Dafür gibt es viele Erklärungen. Für Asad Onal ist rot ein Synonym für bunt, weil die Welt an diesem Tag bunt wurde. Für ihn persönlich ist Neujahr das wichtigste jesidische Fest. Deshalb solle man sich auch besonders friedlich und rücksichtsvoll verhalten.
Man darf an diesem Tag keinem Lebewesen, weder einen Baum, noch einen Strauch, noch eine Pflanze, noch ein Tier, und auf keinen Fall an dem Tag darf es Streit geben, darf Krieg geben, darf irgendwelche blutigen Kämpfe geben.
Die Heiligkeit des Neujahrstages färbt sogar ab auf den gesamten Monat.
Im April darf bei den Jesiden keine Hochzeit gefeiert werden, weil der April heilig ist und man sagt, dass es keine schönere Braut gibt als der April.
Im westlichen Kalender fällt das jesidische Neujahrsfest immer auf einen Mittwoch Mitte April und damit in die Nähe des christlichen Osterfestes, bei dem ja ebenfalls hartgekochte Eier bunt bemalt werden. Könnte dieser gemeinsame Brauch eine Brücke sein zwischen dem in Deutschland noch recht unbekannten Jesidentum und seinem christlich geprägten Umfeld?
Klar, man kann natürlich sagen, wir beide feiern jetzt ein wichtiges Fest, bei dem wir hartgekochte Eier anmalen. Und
da muss Thorsten Wettig lachen, aber dem Religions- und Kulturwissenschaftler ist die Sache durchaus ernst, denn unter Jesiden ist es Brauch, die bemalten Eier untereinander zu tauschen. Das könnte man erweitern.
Das wäre natürlich anschlussfähig für einen interreligiösen Dialog zu sagen, lass uns doch mal Eier tauschen an Ostern respektive Neujahr und das miteinander feiern. Wir müssen natürlich bestenfalls dann erklären, was das damit dann auf sich hat, dass es in dem einen Fall eben ein Hinweis auf die Schöpfungsgeschichte ist, in dem anderen Fall ein Hinweis auf das Fortleben Christi gewissermaßen.
Der Göttinger Jeside Asad Onal sieht es ähnlich.
Diese Feste können natürlich Brücken sein zwischen den Religionen, damit man sich näher kommt und irgendwelche Vorurteile dann vielleicht abwendet und ein bisschen mehr Verständnis aufeinander bringt.
Beide Feste sind jahreszeitlich geprägt, mit Blumenschmuck und der Symbolik des Neuanfangs. Hier die Auferstehung, dort der Jahresbeginn. So könnte man ins Gespräch kommen. Beim jesidisch-christlichen Eiertauschen könnte dann aber vermutlich auch schnell die Frage aufkommen, wer hat's erfunden?
Viele denken, dass die Christen das Fest von den Jesiden sozusagen fast übernommen haben, weil sie vorher schon dieses Fest gefeiert haben.
Diese Frage dürfte ähnlich schwer zu klären sein wie die nach der Henne und dem Ei. Wer hat zuerst die Eier gefärbt? Im südlichen Afrika wurden verzierte Straußeneier gefunden, die 60.000 Jahre alt sind. Auch bei Ägyptern und Sumerern fanden sich solche Eier bis zu 5.000 Jahre alt. Da war an Christentum und Jesidentum noch gar nicht zu denken. Den Brauch erfunden haben also wohl andere. Und überhaupt, das jesidische Neujahrsfest wäre ein denkbar schlechter Tag, um über so etwas zu streiten, meint Asad Onal.
An dem Tag soll Frieden geschlossen werden. Alles, was vergangen ist, wird vergessen, das Neue kommt. An diesem Tag blüht die Welt neu auf.
Ein Fest also, das Menschen verbinden soll. Und sei es durch den gemeinsamen Brauch, hartgekochte Eier bunt zu bemalen.
Christian Röther über das jesidische Neujahrsfest, zu dem es traditionell viele bunt bemalte Eier gibt und das heute gefeiert wird. Das war's mit den Informationen aus Religion und Gesellschaft, jedenfalls an diesem Morgen. Heute Abend können Sie um 20.10 Uhr noch ein Feature von uns hören. Und zwar geht es da um einen Friedhof in Rom, der liegt direkt neben dem Petersdom, der Campo Santo Teutonico. Dort liegen Päpste, Kaiser und Despoten begraben. Im Zweiten Weltkrieg versteckte der Vatikan dort politisch und religiös Verfolgte vor den Nazis. Corinna Mühlstedt macht sich auf historische Spurensuche. Am Mikrofon verabschiedet sich Luisa Mayer. Ich sage Tschüss, einen schönen Tag Ihnen.